Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Olli Seidler.
Herr Kind, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt beieinander sind, ist Hannover 96 auf Tabellenplatz 1 der zweiten Fußball-Bundesliga. Es hat zuletzt einen Sieg gegeben gegen den Karlsruher SC. Wie fühlt sich das an für Sie?
Erst einmal freulich. Das sind ja immer schöne Bilder. Wichtig ist aber dabei, dass doch eine deutliche Leistungsentwicklung erkennbar ist, sodass das jetzt schon nicht wirklich eine Überraschung ist. Aber trotzdem sieht natürlich super aus. Tabellenplatz 1, aber die Saison ist noch lang. Ich denke, Vernunft und Realismus ist trotzdem notwendig.
Ich glaube, wir sind 2004 oder sowas, bin ich mit Ihnen gemeinsam mit einer Delegation nach Frankfurt gefahren. Da wurde vorgestellt, welche Städte WM-Standort werden sollen für 2006 auf der Rückfahrt. Sie werden sich da nicht mehr erinnern, habe ich Ihnen gesagt. Sie müssten eigentlich in die Politik gehen. Sie haben eine klare Sprache, Sie haben klare Ideen. Das Einzige, wo ich das Gefühl hatte manchmal, und das ist eine Frage, ist das etwas, was Sie gerne gehabt hätten? Jemand, der nicht nur klar analytisch, rational erklärt, sondern auch die sinnstiftende Erzählung in den Herzen der Leute entflammt? Können das Menschen Ja,
ich kann sicher argumentieren. Ob ich emotional Herzen erreichen kann, da bin ich nicht ganz so sicher. Aber zu der Grundsatzfrage, wenn ich jünger wäre, würde ich heute auch in die Politik gehen, weil ich sage, alles nur zu kritisieren, aber in die Bundespolitik oder Landespolitik, nur zu kritisieren, macht keinen Sinn. Man muss eigene Strategien haben, man muss um Mehrheiten kämpfen, damit man dann auch wirklich gestalten kann. Also immer nur kritisieren, wir neigen ja alle, die Deutschen haben diesen Charakterzug ausgeprägt, alles zu kritisieren, aber selber nicht in die Verantwortung zu gehen.
Also wenn Sie jünger sind, ja, ich habe mal nachgerechnet, Sie haben also 24 Jahre haben Sie auf jeden Fall noch auf der Uhr, weil Sie haben gesagt, Sie werden nur noch vier Jahre.
Ich habe es noch mal verlängert, aber egal.
Haben Sie noch mal?
Nein.
Wie ist das gekommen, dass Sie gesagt haben, Sie werden 104?
Das war einfach ein Anfall von Überheblichkeit oder wie man es auch umschreiben will. Weil so viele blöde Fragen kommen, da muss man auch eine blöde Antwort geben. Und die war dann 104, einfach willkürlich gegriffen.
Ich glaube, Sie hatten, als Sie das erste Mal gesagt haben, waren Sie, glaube ich, 70?
Ja, das muss ich wirklich erzählen, was eine nette Story ist. Ich habe einen Freund aus Stuttgart, der hat uns besucht. Dem habe ich gesagt, du lieber Jerry, ich werde 104. Jetzt muss ich sagen, als ich 70 war, war der 75. Und da sagt er, ich verspreche dir, ich halte die Trauerrede. Ja, fand ich super. Also das werde ich nie vergessen. So spontan, so sinnhaft dann zu antworten.
Ja. Gut, aber so wie gesagt, 24 Jahre, da kann man auch noch eine Menge gestalten. Gibt es eigentlich sowas wie eine Bucketlist, wie man heutzutage sagt, irgendwas nach dem Motto, da steht auf der Liste der Sachen, die auf jeden Fall noch gemacht werden müssen, eine bestimmte Reise, ein bestimmtes Gemälde.
Sowas Reisen und sowas, das interessiert mich überhaupt nicht. Nein, ich bin da sehr irgendwie ganz komisch, ja. Ich bin 80, bin noch nie krank gewesen, fühle mich fit. Arbeite gerne, entscheide gerne, kann auch Konflikte austragen. Also eigentlich geht's noch, aber ich habe natürlich für mich schon immer klare Linien. Ich will, dass zum Beispiel das Unternehmen oder die Unternehmen, ich habe hier einige aufgebaut, ich habe alles schon übertragen auf meine Kinder. Mir gehört gar nichts mehr. Ich habe es übertragen, weil ich der ganz klaren Auffassung bin, dass man zu Lebzeiten, also mit einem warmen Händedruck, diese Entscheidung treffen muss, damit nachher keine Rechtsstreitigkeiten und viele Dinge mehr passieren. Ich habe auch eine klare Linie. Jeder hat immer 100% am Eigentum. Also das heißt, wenn ich jetzt Kind hier mal nehme, das gehört jetzt meinem Sohn Alexander 100%. Mein Sohn Matthias hat dafür andere Unternehmen bekommen, zu 100%. Weil alle Lebenserfahrungen, wenn man Familienbetriebe sich ansieht, kann man erkennen, was da alles passieren kann.
Wie kann man sich das vorstellen? Dann sagt Matthias, Alexander, kommt mal rein, setzt euch hier hin und jetzt reden wir miteinander.
Am Anfang fängt man erstmal alleine an. Denn sie müssen ihren Kindern... Sie müssen versuchen, die Liebe ist bei allen gleich, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wenn es noch Mütter gibt sowieso, die sorgen schon dafür. Aber sie müssen ihren Kindern schon sagen, wie sie sie beurteilen.
Das fällt bei Mitarbeitern, ist das ein bisschen einfacher bei Kindern?
Ja, genau. Bei Familien ist das natürlich alles sehr viel komplizierter. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um im Konsens alles auch tatsächlich dann zu entscheiden und formal alles dann auch abgewickelt.
Also so ein Mitarbeiter, der kommt dann hin, hört sich dann und sagt, okay, der Chef, der sieht mich so.
Jetzt haben wir das Gespräch beendet. Aber Ihre Söhne reden weiter. Die hören nicht auf. Ja, das ist der Unterschied natürlich zur Familie. Deshalb muss es aus meiner Sicht zu Lebzeiten erfolgen, um genau nicht diese Rechtsstreitigkeiten, die entstehen können, zu vermeiden. Das habe ich geschafft, bin ich stolz drauf. Alles ist okay und die Zukunft ist geregelt.
Wie ist das eigentlich selber? Sie sind in Walsrode geboren, 80 Jahre, das heißt 1944. Was haben Ihre Eltern Ihnen für Werte mitgegeben?
Ja, da denke ich gerade die letzten Jahre intensiv drüber nach. Deutschland hat den Krieg, zum Glück muss man aus meiner Sicht sagen, den Krieg verloren, aber es war zerstört. Das heißt, die Jahre des Wiederaufbaus begannen. Und meine Eltern waren dann die Generation, die für diesen Wiederaufbau standen. Und sie waren, ich habe das ja als Kind schon sehr bewusst erlebt, die haben nicht gelabert, die haben nicht diskutiert, die haben gearbeitet, die haben gemacht. Deshalb habe ich einen extrem hohen Respekt vor dieser Nachkriegsgeneration, die letztendlich den Wiederaufbau Deutschlands umgesetzt haben. Die haben nicht geklagt. Sie wussten, sie müssen, damit sie nicht untergehen, und haben wirklich diese Herausforderungen. Deswegen erstmal vom Grundsatz dieser ganzen Generation einen unglaublichen Respekt und Dank. Meine Eltern, ja, was haben sie gemacht? Sie haben viel Liebe. Meine Mutter, mein Vater war ein bisschen anders, aber meine Mutter hat viel Liebe vermittelt und hat ihre Kinder geschützt, so dieser Kluckengedanke. Und dann hat sie beide, mein Vater als auch meine Mutter, aber meine Mutter, denke ich, noch viel intensiver gearbeitet. Frauen sind konsequenter als Männer. Deswegen habe ich auch sehr hohen Respekt immer vor Frauen. Weil sie eben, Männer reden viel, brauchen immer 3 Sekretärinnen, die Frauen machen es alleine. Also sehr plakativ, weiß ich, stimmt alles nur bedingt. Aber immerhin. Ich habe eben diesen Faktor Arbeit zum Beispiel, ich denke, 150%ig dann angenommen. Ich habe ihn noch ein bisschen weiterentwickelt.
Damals gab es die kalten Winter, es war für viele echt knapp.
Kann sich keiner vorstellen. Ich musste, wenn ich auf die Toilette wollte, musste man auf den Hof gehen hier. Was ich als Kind für Angst hatte, musste meine Großmutter uns abends oder nachts manchmal begleiten. Das ist ja, kann sich heute alles, ist ja auch gut so. Ich sehe es ja meinen Enkelkindern, was sollen die sich mit meiner Vergangenheit beschäftigen? Das bringt ja nichts. Aber es war eine harte Zeit, gar keine Frage. Wir leben ja heute in einem dann
doch. War ein Hof oder ein Gut oder was? Wo?
Nee, das war hier, die Hirschapotheke. Aber das ist ein Haus, heute ist es 300 Jahre alt, damals war es vielleicht 150 oder 200 Jahre alt. Aber wir Kinder sind unter gleichen Bedingungen alle groß geworden. Und wir haben uns nach der Schule getroffen, gespielt, gemacht, getan. Da mussten wir bei der Ernte mithelfen, da mussten wir dies. Wir konnten unglaublich viel lernen, auch durch dieses Leben und diese gesamte Situation. Es wurde auch nicht geklagt, soweit ich mich erinnern kann, sondern die haben alle Hammer angepackt. Und das war selbstverständlich.
Das klingt nach einer Zeit des Miteinander und auch der Solidarität untereinander.
Ja, war ganz ausgeprägt, ganz, ganz ausgeprägt. War deutlich anders als heute.
Dann die Schulzeit durchlebt und der Vater hatte schon ein Hörgerätegeschäft oder ein Hörakustikgeschäft?
Ja, meine Mutter, die haben sich dann 54, glaube ich, haben sie gemacht. Aber das war natürlich der schwierige Start, wie immer damals, zu damaliger Zeit. Ne?
Und Sie haben das dann übernommen?
Ja, ich habe sogar einen kleinen Preis dafür gezahlt. Ging ja alles nicht so richtig gut. Ne? Aber es war eine Basis, trotz allem. Nein, ich habe dann nach dem Abitur mich bewusst entschieden, hier wegzugehen. Insbesondere mein Vater war sehr dominant und es war so diese Generation und ich wollte mich befreien und ich wollte auch die Konflikte nicht weiter austragen, sodass ich mich entschieden habe, mich dann bei Siemens zu bewerben und hatte dann, ich weiß nicht, wer das weiß, so bei Siemens, wenn sie eine Stammhauslehre oder Werkslehre, so heißt das da, oder hieß es, ob es heute so noch so heißt, weiß ich nicht, machen wollte, der musste erstmal eine Eignungsprüfung machen. Wie ich die bestanden habe, weiß ich bis heute nicht, aber ich habe sie bestanden. Sie haben mich dann genommen und dann habe ich 2 Ausbildungen bei Siemens gemacht.
Siemens hat das große Werk in Berlin gehabt, oder war das?
Ja, ich war in Erlangen, München und Berlin, aber mein Hauptstandort war Erlangen.
Dann Ausflug in die Unternehmenskultur. Damals hat zum Beispiel Siemens, ich habe einen Kindergarten, ich habe Wohnraum, würde ich bei Tesla jetzt nicht erwarten aktuell. Nee, also,
da hat sich auch vieles verändert, nicht? In den Jahrzehnten verbessert, vielleicht auch verschlechtert. Aber Siemens war natürlich, was ich abgelehnt habe, aber natürlich keinen Einfluss hatte, war klar, hierarchisch organisiert. Viel Kompetenz wurde aus dem Organigramm abgeleitet, nicht aus der Wissensqualität. Das war, hat mich immer gestört, wenn ich ehrlich bin. Aber Siemens war für mich eine ganz wichtige Lebensstation. A, weil ich viel lernen konnte. Und B, dass ich das große Glück hatte, einen Chef zu haben, der mich gefordert und auch gefördert hat. Und ich habe dann mich ja entschieden, nach vielen Gesprächen mit meinem Chef, das war ein Herr Kurt-Erich Döll, ganz toller Mann, dass ich mich mit 25 dann selbstständig gemacht habe. Aber wichtig war schon damals, dass ich wusste, was ich will, dass ich auch wusste, was ich nicht will. Das ist immer, wird immer unterschätzt. Man muss auch sehr genau wissen, was man nicht will. Und dann kommt natürlich eine Charaktereigenschaft, ich will nicht verlieren, also muss ich durchkämpfen. Schwierige Zeiten sind nicht schlimm, wenn man daraus lernt.
Und dann nahm das seinen Lauf und die Entwicklung zu einem international.
Ja, wir sind zufrieden, aber es könnte auch viel besser sein, muss man auch deutlich sagen.
Also, es muss ja immer Entwicklungspotenziale geben.
Ja, und, ja, mein Sohn Alexander macht es ja sehr erfolgreich, hat das weiterentwickelt. Ja gut, es gibt an hier mein Freund Rossmann, ist ja mein bester Freund, also das Unternehmen hat eine andere Dimension, ist aber auch ein anderes Produkt,
ist auch, genau,
nicht vergleichbar, hat eben in Deutschland 80 Millionen Kunden, wir haben gerade mal 6 bis 8 Millionen Kunden, ist schon ein Unterschied. Also ist alles okay.
Die Leute werden ja älter und Hörgeräte werden...
Vielleicht wächst unser Kundenpotenzial.
Herr Rossmann, der aber auch mal beim Tennis den Schläger so schwingen kann, dass die eigene Hand etwas malträtiert wird.
Ja, wirklich.
Er hat sie getroffen beim Tennis, aus Versehen.
Aber ein reiner Sportunfall.
Sie haben gesagt, er ist ja 80 Jahre alt, aber wirken immer fit, sind immer voll da.
Da hängt auch der Sport. Ich habe viel zu spät angefangen. Meinen Söhnen sage ich das auch immer, aber sie reagieren mit unterschiedlicher
Intensität. Womit eigentlich? Was war das Erste, womit Sie angefangen haben?
Ich glaube sogar schon mit Tennis habe ich dann intensiv angefangen, wo ich wirklich strukturiert, sage ich mal, versucht habe, mich zu entwickeln. Und durch Zufall haben wir uns kennen und schätzen gelernt und daraus ist eine wirkliche Freundschaft entstanden. Das ist dann Dirk Rossmann. So haben wir ja auch die Wedelhalle gebaut. Die Story ist auch so nett. Die gehörte einem Herrn Sander und noch ein paar Partnern von denen und die war in keinem guten Zustand, will ich es mal freundlich formulieren. Da habe ich gesagt, Dirk, wollen wir die Scheiße nicht kaufen und da was Ordentliches draus machen? Da sagt er, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Warum sollen wir uns mit so einem Thema auch noch beschäftigen? Ja, mache ich nicht. Habe ich ein zweites Mal versucht, gleiche Antwort bekommen. Ich sage, na gut, ist nicht zu überzeugen. Dann ein Vierteljahr später sagt er, wollen wir es nicht doch machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir es. Ja gut, dann haben wir das da eben gebaut. Das ist unser Standort, wo wir eben uns treffen und dann hinterher noch Skat spielen. Das ist so ein Ritual geworden.
Wie haben Sie eigentlich Ihr Kickerherz entdeckt?
Gut, das habe ich ein bisschen immer gehabt. Ich kann mich als Kind erinnern, 1954, die Meisterschaft, gab es hier in Buschwedel einen einzigen Fernseher, schwarz-weiß. Das war in der Gaststätte, hieß damals Bled. Und da hat sich Buschwedel getroffen. Und wir Kinder auch, wir mussten natürlich unten auf dem Boden sitzen und die Erwachsenen auf den Stühlen. Und dann haben wir gemeinsam, das war die Dorfgemeinschaft, hat damals diesen Sieg gegen Kaiserslautern erlebt, gefeiert und Freude gehabt. Und seitdem habe ich eigentlich zum Fußball immer auch dann die WM, 54 glauben. Also da hat sich das Herz für Fußball, wobei wir Kinder immer auf der Straße täglich Fußball gespielt haben, Straßenfußball. Das war der wirkliche Straßenfußball, über den heute geredet wird. Ich kenne ihn noch. Da hat sich diese Emotion soweit, aber die Freude am Fußball hat sich da entwickelt.
Wenn Sie das Revue passieren lassen, 1997 haben Sie Hannover 96 als quasi toter Mann in der Regionalliga übernommen, haben 96 wiederbelebt.
Meine Aufgabe war, das Unternehmen zu entwickeln. Und das kam für mich auch vollkommen unerwartet, dass ich von Gremienmitgliedern des Aufsichtsrates angesprochen wurde, ob ich bereit wäre, die Verantwortung zu übernehmen. Hab mir erstmal Informationen eingeholt, die alle fast nicht gestimmt haben, muss ich sagen. Und habe mich dann überzeugen lassen, es zu machen. Ja gut, und dann habe ich eine Charaktereigenschaft. Wenn ich Verantwortung annehme, dann ist sie für mich auch nicht teilbar. Und ich will auch beweisen, dass man erfolgreich arbeiten kann. Ich denke immer sehr ergebnis- und erfolgsorientiert.
Das haben Sie ja von 1997 bis 2005 haben Sie praktisch die Strukturen geschaffen. Ja. Der Erfolg wurde aufgebaut und eben wieder Bundesliga und so weiter.
Da bin ich auch stolz drauf. Das wird immer vergessen. Ja. Fußball ist auch, bedeutet auch immer Infrastruktur. Und wir haben also sehr viel Geld in Infrastruktur investiert. So dass 96 ist jetzt an einem Punkt aus meiner Sicht, wo wir wirklich erst- oder zweitligatauglich wettbewerbsfähig sind. Erstligatauglich eben auch, weil wir diese leistungsstarke Infrastruktur haben. Ich erinnere an den Bau der damaligen WM-Arena zur WM 2006, der heutigen Heinz-von-Heiden-Arena. Das war ein sogenannter Konzessionsvertrag. Jetzt wird er verlängert durch einen Erbbaurechtsvertrag. Das heißt, wir sind bis 2096 Eigentümer, in Anführungsstrichen, oder Eigentümer der Heinz-von-Heiden-Arena. Wir sind aber auch voll verantwortlich für Substanzerhalt, für Weiterentwicklung und also für alle Prozesse, die damit verbunden sind.
Übrigens mit der Arena muss man ja einschieben. Da hatten Sie damals gesagt, wir müssen wahrscheinlich 20 Jahre in der ersten Liga spielen, damit wir das abbezahlt haben. Das ging dann schneller?
Ja, wir haben auf jeden Fall immer alles erfüllt. Auch in schwierigen Phasen. Das ist für uns auch selbstverständlich, dass wir Verträge erfüllen. Das ist unser gemeinsames Selbstverständnis. Aber wir haben eben mit der Heinz-von-Heiden-Arena eine tolle Fußballarena. Fassungsvermögen knapp 50.000 Zuschauer. Ja, sie ist auch schon in die Jahre gekommen, sodass jetzt Substanzerhaltinvestitionen notwendig werden, aber auch sicher eine Weiterentwicklung einer Arena, denn die Zeiten ändern sich. Man kann ja moderne Fußballarenen sich ansehen, die sind schon wieder sehr viel weiter als unsere WM-Arena 2006. Und dann eben das Tolle, davon bin ich ja überzeugt und ich bin auch ein wenig stolz drauf, das ist unsere 96-Akademie in der Clausewitzstraße. Dort haben wir ein neues Stadion gebaut, das zweitschönste in Hannover nach der Heinz-von-Heiden-Arena.
Das ist ein Riedestadion.
Das ist ein Riedestadion. Wir haben das Internat geschaffen. Wir arbeiten nur noch mit hauptamtlichen Trainern und einer tollen Leitung dieser Akademie. Und im Ergebnis haben wir eine tolle Entwicklung, dass die U23 in der dritten Liga spielt. Das ist ein unglaubliches Ergebnis und mit einer Mannschaft der Namenlosen, sodass Herr Trainer Stendel, Daniel Stendel und die Spieler eine super Leistung gebracht haben mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Wir sind der erste Zweitligist, der einen Drittligisten hat.
Es gibt zwar eine Bundesliga noch, Borussia Dortmund aber hat auch einen Drittligisten, aber einen Zweitligist.
Und darüber hinaus, wenn Sie sich die Entwicklung der Spieler, und das ist ja das Entscheidende, auch das Konzept, was dahinter liegt, dass wir aus eigenen Ressourcen die Nachwuchsspieler entwickeln. Und wenn man sich das Ergebnis bisher ansieht, kann man mehr als zufrieden sein. Wenn ich aktuell erinnere, Tresoldi, Mormulu und viele andere, die sich schon hochentwickelt haben. Das macht Hoffnung, dass wir eben doch eine für uns wichtige Baustelle erfolgreich entwickelt und aufgebaut haben, dass wir aus dem eigenen Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft vertraglich binden können mit deutlichen Potenzialen dieser Spieler, denn dann brauchen wir sie nicht im Markt über hohen Transferaufwand kaufen.
Versuchen momentan viele Vereine.
Aber wir sind erfolgreich.
Es gibt welche, die sind erfolgreich damit.
Ich erinnere, die U19 performt super und U17 unter Christian Schulz, er ist ja der Cheftrainer der U17, die ist unglaublich erfolgreich zurzeit.
Also es gibt ein paar Sachen, wo Sie Entwicklung aufgelistet haben, wo es sich so ein bisschen nach technokratischen Prozessen angehört, aber man merkte eben gerade bei der U23, also der Drittligamannschaft und bei der Jugend, da sind die Augen auch ein bisschen leuchtender geworden. Was ist denn das, wo Sie sagen, irgendwie, das geht mir wirklich ans Herz?
Ja, ich glaube, Sie haben es richtig erfasst. Ich muss es aber deutlich machen, wir brauchen natürlich eine professionelle Infrastruktur. Wir brauchen professionelle Trainer, um eben die wettbewerbsfähigen Mannschaften zu entwickeln. Aber wir wissen alle, es hängt alles an Sportdirektor, Trainer und den Spielern. Das ist und das macht eben auch Freude, wenn Sie die U23 gesehen haben im Relegationsspiel. Das war so toll. Da hat man die Freude am Fußball, die Motivation, aber auch schon die Leistungsbereitschaft und diese Ergebnisorientierung im Denken, das konnte man erkennen. Und das macht natürlich Spaß. Und da bin ich stolz. Mormulu freue ich mich riesig. Ja. Tresoldi freue ich mich riesig. Und diesen Prozess wollen wir sehr professionell weiterentwickeln.
Aber Aber Sie haben ja, wie Sie das auch gerade gesagt haben, das damals schon praktisch eigentlich alles angeschoben und auf die Schiene gestellt. Dann sind Sie aber 2005 einmal schon ausgestiegen.
War auch klug, hätte ich bleiben sollen, wäre besser gewesen. Aber gut, auf jeden Fall wurde ich irgendwann wieder gesagt, pass auf, du hast diesen ganzen Scheiß verursacht, jetzt musst du wieder in die Verantwortung gehen.
Können Sie manchmal nicht Nein sagen oder war das eine Herzensangelegenheit oder was?
Ja, ich wollte natürlich auch das, was ich entwickelt habe, was sich ja ganz gut auch entwickelt hatte, auch nicht gefährden. Und zum anderen, ich habe ja Geld eingesammelt. Damals von 8 Gesellschaftern, heute sind es noch 3. Und ich habe natürlich eine besondere Verantwortung immer gegenüber dem Geld Dritter. Auch heute noch. Ich stehe dafür, dass ich verhindern will, dass das Geld der Gesellschafter verloren geht. Denn das wäre furchtbar, wenn das eintreten würde. Das geht nicht. Also da habe ich eine klare Meinung, aber auch ein klares Verantwortungsbewusstsein, dem ich auch vieles unterordne.
Es gibt eine Roadmap, die man sich mal aufgeschrieben hat. Und da wäre man jetzt, das war ein 3-Jahres-Plan, da ist man jetzt in Jahr 3 und da sollte am Ende eigentlich der Aufstieg stehen. Also momentan, Momentaufnahme, sieht ordentlich aus. Insgesamt, wenn Sie komplett reinschauen in den Verein, in die Strukturen, in die Mannschaft, ist dann die Straße gepflastert Richtung erste Bundesliga?
Ich kann mir das mindestens gut vorstellen. Aber wir haben andere Vereine, die die gleichen Ziele haben. Deshalb, wir müssen die Herausforderung annehmen. Aber die Entwicklung ist schon geplant, wobei das ist ein hoher Begriff. Aber wir haben schon klare Pflöcke eingeschlagen. Und ich denke, die Entwicklung bestätigt dieses. Und erkennbar, die Mannschaft ist stabil, sehr stabil geworden. Sie ist extrem leistungsorientiert. Das Siegergehen hat sich auch entwickelt. Sie wollen gewinnen, ganz wichtig. Dann kann man auch gewinnen. Und sie haben auch die Einstellung und sie erkennen auch, unser gemeinsames Ziel ist der Aufstieg in die erste Bundesliga.
Wie nah sind Sie eigentlich in Anführungszeichen noch dran? Also gibt es noch auch Kontakt zu dem einen oder anderen?
Ja, wenn man das so viele Jahre verantwortlich gemacht hat, dann hat man natürlich noch Kontakte. Aber ich kenne die Spielregeln und diese Spielregeln beachte ich natürlich vollumfänglich.
Aber gibt es etwas, was Sie dem Team, den Jungs, den Menschen, die das mitgestalten, mit auf den Weg geben für auch den Verlauf dieser Saison?
Nein, das haben wir nicht gemacht. Nein, das ist die Aufgabe von Herrn Mann, das ist die Aufgabe von Stefan Leitl. Die Motivation und das Erreichen der Mannschaft, das ist aber die Verantwortung der sportlichen Leitung.
Grundsätzlich nach all den Jahren, die Sie jetzt ja mit dabei sind, wofür, was ist die DNS von Hannover 96?
Oh Gott, das ist natürlich eine komplizierte Frage. Da muss man einen Rückblick. Wir haben ja schon mal 14 Jahre kontinuierlich in der ersten Liga gespielt. Wir haben 2-mal an den europäischen Wettbewerben teilgenommen. Das war eine Erfolgsstory. Dann sind wir abgestiegen. Warum? Weil wir Fehler gemacht haben. Das muss man so deutlich auch sagen. Fehler sportlich, aber auch wirtschaftlich. Und das ist immer ein Rückschritt. Das haben wir natürlich analysiert. Wir haben versucht, daraus zu lernen und unsere Ziele mit Realismus, intern unsere Ziele mit Realismus zu diskutieren und darauf auch die Planung auszurichten. Und die DNA von 96 ist, die Marke ist ja werthaltig, mehr als erfreulich. Das ist die Entwicklung der Frequenzen der Zuschauer, die ja aus meiner Sicht auch das Signal sind. Wir unterstützen die Entwicklung. Hannover 96 hat eine hohe Identität und diese Signale, die haben wir versucht in den Markt zu vermitteln, unaufgeregt, strukturiert. Also 96 ist die Marke hier in Hannover und wir wollen national als Marke uns entwickeln.
Ja, ist die Entwicklung so, wie Sie sich das gewünscht haben?
Nicht ganz. Wir sind ja wieder abgestiegen. Ziel ist immer die erste Liga. Dort spielt sportlich und wirtschaftlich die Musik.
Bei all dem, was im Rückblick eben bisher schon geschehen und gewesen ist, werden Sie natürlich auch immer verbunden mit dem Thema 50 plus 1. Bei Hannover 96 hat es lange Rangeleien gegeben. Man kann da drüber stundenlange Sendungen machen. Man kann auch abendfüllende Diskussionen machen. Man kann ein ganzes Symposium zu dem Thema machen. Es gibt Juristen, die sich die Haare raufen, wenn sie sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, weil es extrem kleinteilig geworden ist. Ich versuch's mal runterzubrechen, dass es im Endeffekt darum geht, dass es auf der einen Seite das Vereinsrecht gibt, den eingetragenen Verein. Es gibt auf der anderen Seite die Kapitalseite und es auch darum geht, wer entweder ein Weisungsrecht hat oder Einfluss darauf, wie mit dem Kapital umgegangen wird. Im Endeffekt ist es so, dass der eingetragene Verein den Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH, Martin Kind, entlassen hat. Dagegen sind sie rechtlich vorgegangen. Das sah erstmal auf unterer und mittlerer Ebene danach aus, als wenn man ihnen Recht geben würde. Vor dem Bundesgerichtshof, vor dem höchsten diesbezüglich wichtigen Gerichts Deutschlands, haben sie dann allerdings eine Niederlage erlitten. Da haben wir im Juli die Situation erlebt. Konnten sie das im Endeffekt, was gesprochenes Recht war und verkündet wurde als solches, nachvollziehen?
50 plus 1 insgesamt. Ist sehr schwierig, sehr komplex, muss man sehr deutlich sagen. Ja, zu dem BGH-Urteil, Sie haben es schon richtig gesagt, das Landgericht Hannover und das OLG Celle haben anders geurteilt als der BGH. Der Unterschied ist, dass das Landgericht Hannover als auch das OLG Celle das Gesamtkonstrukt bewertet haben. Der BGH hat von Anfang an gesagt, wir haben nur eine Frage zu beantworten. Ist satzungsdurchbrechend die Abberufung eines Geschäftsführers in der Komplementär GmbH möglich? Alles andere, das interessiert uns bei dieser Urteilssprechung nicht. Und dann haben sie gesagt, es muss dem Eigentümer der Komplementär GmbH möglich sein, einzelne Entscheidungen auch treffen zu können. Da ja der Verein 100% Eigentümer dieser Komplementär GmbH ist. Das ist das ganze Urteil.
Ja, ja.
Und das bezieht sich ja auf die Berufung oder Abberufung von Geschäftsführern. Das ist alles. Mehr ist dort nicht entschieden.
Bundesgerichtshof ist das höchste Gericht, an das man sich hat wenden können in diesem Fall. Wie ist das, wenn Sie da hingehen? Steht man da vorher vorm Spiegel, zieht sich den schönsten Anzug an, legt sich eine gute Krawatte um und denkt sich...
Die Frage ist jedenfalls begründet. Es ist natürlich schon ein Organ mit einer besonderen Strahlkraft und Wahrnehmung.
Ja.
Das ist keine Frage. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich war ja einmal dabei, überzeugt hat es mich nicht wirklich.
Warum?
Ja, das, man hat ja so, es ist ja so ein hoheitliches Denken in dem Moment. Dann erwartet man natürlich von dem Gebäude, von den Räumlichkeiten irgendwie eine besondere Ausstrahlung. Ist bei Weitem natürlich nicht der Fall. Dann die Kontrollen, die dort stattgefunden waren, überdimensioniert. Also auch der Ablauf des Verfahrens ist gewöhnungsbedürftig gewesen.
Und dann tritt man ja auch vor einen Richter, der...
Vor einen Senat.
Die sind in Ruhm gekleidet. Und dann haben ja auch Richterinnen und Richtern auch mal eine Attitüde.
Ja, der Richter war sich seiner Macht schon sehr deutlich bewusst und hat das auch deutlich dokumentiert. Aber dann sagt der BGH im Urteil, die schuldrechtlichen Fragen haben wir nicht zu beurteilen. Das müssen Sie in weiteren Rechtsfragen klären. Das ist meine Kritik, nicht das Urteil selber. Meine Kritik ist, dass Sie, und das erwarte ich persönlich von einem BGH, dass Sie komplex denken und dass Sie ein Urteil sprechen, das nicht neue Rechtsfolgen auf sich hat, also neue Rechtsfragen ergibt und damit auch Klagebedarf. Das ist meiner Ansicht nach vollkommen unvernünftig. Also es hat wenig gelöst, aber viele Fragen ergeben. Das ist unbefriedigend.
Wo Sie jetzt dann noch mal hätten nachgehen können?
Ja, das ist ja noch offen. Wir warten ja erst einmal ab, ob jetzt ein Geschäftsführer, ist ja nun im Juli gewesen, wir sind jetzt im November.
Ist noch keiner da.
Wir wollten eigentlich die Frage der Geschäftsführung erst einmal abwarten. Aber wir prüfen natürlich die Klagewege.
Bei der Angelegenheit, wer setzt den Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH ein? Haben wir Verein und Kapital
ja,
zusammen?
Da gibt es ja, da gibt es einen Aufsichtsrat, zwei Vertreter des EV und zwei Vertreter des Wirtschaftsunternehmens. Und die müssen sich verständigen auf einen Geschäftsführer.
Und das ist bisher nicht möglich
gewesen? Und das ist bisher nicht möglich gewesen.
Man hörte, Markus Mann sei da im Gespräch gewesen. Ich will jetzt nicht irgendwie sämtliche Namen deklinieren, aber es ist ja zum Beispiel auch ein Friedensstifter mit dazu geholt worden, quasi in dem Bereich des Hauke Jagau als ehemaliger Regionspräsident, der sich schon mal verdient gemacht hat, ich glaube bei einer Mitgliederversammlung, die komplex gewesen ist. Die hat er geleitet, hat er auch gut gemacht. Ist ein Politiker, ist jemand, der in der Lage ist zu verhandeln. Kommt er voran?
Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Er ist von uns vorgeschlagen, er muss noch bestätigt werden, formal. Und dann erst muss wieder eine Sitzung des Aufsichtsrats der Komplementär GmbH erfolgen. Und da wird sich dann erst einmal zeigen, wie solche Gespräche und Verhandlungen dann wirklich sich entwickeln. Das wäre zu früh, das heute schon zu beurteilen.
Aber das operative Geschäft läuft ja weiter. Das heißt, es muss in Person von Markus Mann, muss im Grunde genommen auch Verträge unterschreiben, die eigentlich sportfremd sind, damit der Laden weiter läuft. Ja, also das ist eine wackelige Angelegenheit.
Ja, natürlich. Nein, wir brauchen einen Geschäftsführer, der das Organ der Gesellschaft ist und dass diese Gesellschaft auch im Außenverhältnis vertritt. Den haben wir zurzeit nicht. Herr Mann hat die Prokura, jetzt dehnen wir die Prokura, dass er viele Verträge unterschreiben kann. Aber das ist natürlich nicht die Lösung der Zukunft. Aber Herr Mann, das war immer unsere Empfehlung, dass wir zwei Geschäftsführer berufen. Einmal Herr Mann für den Sport, da hat er bewiesen, dass er gute Arbeit leistet. Und zum Zweiten ein CEO oder CFO, das kann man ja dann diskutieren, aber auf jeden Fall ein Vier-Augen-Prinzip.
Kurz um 50+1 muss man auch noch mal besprechen. Jetzt sind Sie in dem Bereich jemand mit Strahlkraft, jemand, der vorangeht, ein Vordenker, ein Querdenker ist mittlerweile verpönt als Wort, aber im positiven Sinne. Aber auch jemand, der bis zum Ende für seine Überzeugung dann auch streitet.
Ist ja
auch
noch kein Ende, ne?
Nein, genau, also definitiv nicht. Aber warum ist es erstrebenswert, dass man 50+1 besonders in Frage stellt?
Natürlich, im Ergebnis habe ich sie in Frage gestellt. Nur man muss die Historie natürlich erkennen, um die berechtigten Fragen dann auch zu verstehen. Die erste, zweite Bundesliga und die Nationalmannschaft waren der sogenannte steuerpflichtige Teil in dem gemeinnützigen Verband DFB. Und es gibt grundsätzlich bei solchen Konstrukten das Problem der Abgrenzung zwischen dem steuerpflichtigen Teil und dem gemeinnützigen Teil, immer mit dem Risiko, die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Das hat dann ja zu der Überlegung geführt, die Bundesligamannschaften auszugliedern. Und so wurde die DFL e.V. und die DFL GmbH gegründet. Mitglieder und Gesellschafter dieser GmbH sind die 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga. Und das ist damit Unternehmensrecht. Man hat sich mit der Ausgliederung entschieden für das deutsche Unternehmensrecht. Und dann hat man entschieden, verbandsrechtlich, und das ist jetzt wichtig, additiv die 50+1-Regel festzulegen. Die besagt, dass der Mutterverein 50+1 Stimme halten muss. Aber die entscheidende Frage für mich ist, man hat sich für das Unternehmensrecht entschieden und hat dann additiv diese 50+1-Regel verbandsrechtlich festgelegt. Und ich denke, dass das eben nur begrenzt zu Ende gedacht ist. Aber insbesondere, ich will das nicht zu tief darstellen, weil das sehr komplex ist. Aber Sie haben dann in eigener Entscheidung 50+1 insgesamt. Ist sehr schwierig, sehr komplex, muss man sehr deutlich sagen. Und in eigener Verantwortung haben Sie Ausnahmetatbestände dann zugelassen. Ich erinnere an VW Wolfsburg, genau. VW, Leverkusen und dann weitere. Und da hat sich ja nachher sehr viel entwickelt. Ja. Das heißt, Sie haben selber Ihre eigenen Statuten verletzt, indem Sie diesen Ausnahmeregelungen zugestimmt haben. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Weder unter kartellrechtlichen Fragen noch unter wettbewerbsrechtlichen Fragen, freier Kapitalverkehr und vielen Fragen mehr, dass Sie Ausnahmen schaffen, den anderen das verhindern. Und das hat dazu geführt, dass ich eben gesagt habe, wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen, wie auch immer die aussehen. Aber so, wie sich die DFL entwickelt hat muss die Frage beantwortet werden. Das ist das eine. Das zweite ist, meine Lebens- oder Berufserfahrung ist, und das trifft auch für den Fußball zu, Märkte entwickeln sich, sie verändern sich. Deshalb sage ich, wir müssen diese Veränderung gestalten. Man kann ja neue Überlegungen entwickeln, die muss man diskutieren, man muss überzeugen, Mehrheiten organisieren, das weiß ich alles. Immer mit dem Ziel, Fußball weiterzuentwickeln, die nationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder zu entwickeln und natürlich auch international wettbewerbsfähig zu bleiben. Unter diesen Aspekten muss man immer wieder Entwicklungen diskutieren und das ist in Deutschland im Moment nicht möglich. Die 50+1-Regel ist wie ein Heiligtum und man lässt keinerlei andere Argumente zu. Das, was bei 50+1 mich wirklich stört, wird ja immer formuliert, die bösen Investoren. Gegen Finanzinvestoren würde ich immer empfehlen, keinen. Weil die haben eine andere Philosophie. Die gehen temporär rein und gehen wieder raus. Das weiß man. Wenn man es tut, kann man es nicht hinterher kritisieren. Das stört mich so. Das muss man vorher prüfen. Da erwarte ich seriöses Handeln. Nicht den Strohhalm nehmen, um hinterher dann wieder anfangen, das alte Spiel zu spielen. Also ich würde zum Beispiel bestimmte Investoren nie aufnehmen. Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gab ja hier Vereine, die schon große Probleme haben oder hatten. Haben oder haben und wahrscheinlich immer noch haben. Und da muss man natürlich auch entscheiden, will man größere Gesellschafter oder strategische Investoren aufnehmen oder nicht. Wenn nicht, dann hat man bewusst darauf verzichtet und verzichtet vielleicht auch dann auf diese Entwicklung. Andere werden es machen. Aber wichtig ist mir dabei, dass man weiß, was man tut. Und man muss immer wissen, wenn man Anteile abgibt, an wen man die Anteile abgibt. Ideal sind natürlich Gesellschafter, die sich aus der Stadt wie hier in Hannover, ja. Wir haben hier ein Hannover-Modell letztendlich, die sich dann für einen Verein da engagieren. Aber wir müssen mindestens die Chance haben und dafür ist es, ich weiß, dass das wieder kritisiert wird, aber ich sage es natürlich trotzdem, RB Leipzig ist für mich ein Beispiel, wie wenn professionell Kapitalplanung erfolgt, eine professionelle Führung da ist in der Verwaltung, im Sport, Trainer und Mannschaft der Entwicklung plus das ganze Modell, was bei Leipzig dahinter liegt, dann können sie in kurzer Zeit nachhaltig eine Erfolgsstory schreiben. Aber es kann nicht sein, dass nur Einzelne das schaffen. Wir müssen alle die Möglichkeit haben.
RB, also Red Bull, wäre ja dementsprechend jetzt auch ein Beispiel dafür, dass es sehr ungleiche Gestaltung gibt. Denn ein Verein als solcher, der aus einer Handvoll Personen besteht, die immer ein weiteres Vereinsmitglied gemeinschaftlich und zu 100% durch die Tür lassen müssen und einem Aufbau, dass ich eine Akademie habe in Brasilien, in Amerika, in Salzburg, ich habe in Leipzig. Und jetzt habe ich auch bei Leeds mittlerweile in England.
Ja, plus Amerika, Südamerika, Afrika in der Zwischenzeit.
So, das heißt, ich kann da natürlich auch einen Innenverteidiger von Salzburg nach Leipzig holen.
Aber das ist ein gutes Modell. Selbst große Marken, von denen man es gar nicht anfangen damit an, weil sie kapiert haben, dass das Modell werthaltig ist, auch im Sinne wirtschaftlicher Vernunft. Denn wenn sie im Eigentum liegen, können sie die preiswert im nächsten besseren Verein in ihrem Konstrukt erstmal positionieren, um ihn dann wieder weiterzuentwickeln.
Sind das gleiche Rahmendaten? Also ich glaube, das würde Kind Rossmann regional, also das würden Sie wahrscheinlich auf die Beine stellen können, wie ein
Das können, würden wir auch nicht wollen. So, aber also wenn wir die Voraussetzungen haben, dann können wir wirklich darüber nachdenken, wie wir es vielleicht doch schaffen können. Wenn die Geschäftsführung, Präsidium offen wären für Prozesse der Diskussion, dann kann man neue Modelle entwickeln.
Die Entwicklung muss da sein. Momentan hat man das Gefühl, bei der Deutschen Fußballliga entwickelt sich das aber gerade so mal gerade gar nicht. Als der Blick in Richtung Sponsoren für die Deutsche Fußballliga ging, da sind die Tennisbälle geflogen. Die Deutsche Fußballliga hat das schlecht kommuniziert.
Da ja, würde ich gerne anmerken, gerade an dem Beispiel, wenn die DFL selber Kapital braucht, dann hat sie ja die kreativen Ideen.
Selbst die Fernsehrechte sind jetzt zuletzt einmal an die Wand geknallt und sollen jetzt erst Ende November neu vergeben werden.
Das ist wieder ein Prozess, den sie dann im Schlichtungsverfahren verloren haben. Also auf jeden Fall, sie brauchen Kapital. damit sie ihre Weiterentwicklung finanzieren können. Jetzt bin ich natürlich gespannt, A, wie die neuen Fernsehverträge aussehen werden und B, wie sie das fehlende Kapital, wo sie es eigentlich herhaben wollen. Und sie brauchen Geld, Ende. Jetzt ist doch nur noch die Frage, wo sie es jetzt herbekommen. Und das wird noch eine spannende Frage. Aber was ich damit sagen will, diese Gestaltungswille und die Überzeugung, die damit dann verbunden sein muss, die hat die DFL zurzeit nicht. Und das führt im Wesentlichen dann zur Stagnation. Also die Reformen, die immer wieder notwendig sind, sind nicht umsetzbar. Das entspricht so ein bisschen auch der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland aktuell. Also wir sind im Moment reformunfähig, habe ich häufig den Eindruck. Nein, wir müssen die Chancen nutzen, die Perspektiven sehen und neue Antworten. Und ich bin ja auch absolut der Meinung, man kann die Interessen der Fanszenen in einem solchen Konstrukt auch berücksichtigen. Nicht bei wirtschaftlichen Fragen. Ich denke, das müssen die, die es zu vertreten haben, auch entscheiden. Aber alle anderen Fragen, die den Fußball betreffen und wo die Emotion Fußball insbesondere gelebt wird, kann man doch einbinden in Entscheidungsprozesse. Man muss mal kreativ und alternativ über solche Entwicklungen nachdenken. Aber das ist in Deutschland und auch in der DFL und im Deutschen Fußballbund nicht möglich.
Wenn man dann im Stadion sitzt und sieht auch ein Foto von sich, da ist ein Fadenkreuz drauf. Kind muss weg, Kind abtreiben. Was alles für entsetzliche Sätze in dem Zusammenhang auch mitgekommen sind. Was macht das mit einem selbst?
Glücklicherweise nichts. Das glaubt man immer nicht, aber es ist zum Glück so. Nicht leider, man muss sagen, zum Glück ist es so. Nein, das hat sich ja entwickelt, sodass man sich ein bisschen auch dran gewöhnt. Natürlich nicht an Auswüchse besonderer Art, die Sie jetzt beschrieben haben. Die lehne ich auch ab. Wer in die Verantwortung geht und öffentliche Verantwortung, der muss auch mit der Kritik leben können. Das ist so. Sonst sollte man es gar nicht erst tun. Das habe ich immer akzeptiert. Was ich nicht akzeptiere, ist das Niveau. Und wir haben ja auch in Hamburg damals Strafanzeige gestellt, aber das Verfahren läuft heute noch, die werden nie ermitteln. Aber das ist ein anderes Thema. Ich kann damit aber trotzdem umgehen. Deswegen schlafe ich trotzdem stabil.
Gerhard Schröder kam mal in den Aufsichtsrat für die KG, ist dann aber auch relativ bald nicht mehr mit dabei gewesen.
Ja, wir sind immer noch gut befreundet. Nein, er wollte diese Veränderung, die wollte er nicht mitgehen. Und hat sich dann für sich entschieden. Und das habe ich natürlich respektiert. Ja, aber er ist noch mit Herzen beim Fußball und er interessiert sich auch dafür. Wir treffen uns nicht regelmäßig, aber in Abständen treffen wir uns immer noch. Da haben wir immer noch ein super Verhältnis.
Treffen wir mal andere, jetzt Dieter Schatzschneider, Götz von Fromberg und so weiter, hatten auch gute Kontakte zu Gerhard Schröder. Dann heißt es irgendwie, nee, den Kontakt pflegen wir jetzt nicht mal, weil Gerhard Schröders Haltung im Zusammenhang mit Wladimir Putin. Eine ist, die immer extrem umstritten gewesen ist, dass er sehr scharf für angegangen worden. Sind das denn Themen, wo man sagt, das kann
ich
trennen?
Also ich respektiere erstmal Gerd Schröder sehr. Und wenn ich die heutige Situation sehe, ich glaube, er war der letzte Mann mit klaren Strategien, Visionen.
Und es gibt einige, die sagen, er war der letzte CDU-Kanzler.
Ja, wie auch immer man das definieren will. Aber wichtig, er hat Konzept gehabt, Strategie und er hat die Mehrheiten organisiert und er hat es durchgesetzt. Und ich glaube, dass Merkel-Zeit war dann das Ergebnis seiner Entscheidung. Den Erfolg hat sie geerntet, nicht er. Er hat die Entscheidung getroffen, aber den Erfolg hat sie geerntet. Nein, Gerd Schröder schätze ich als Mensch erstmal sehr, weil ich liebe Leute, die eine klare Meinung haben, die auch sauber und überzeugend vertreten können. Das heißt ja nicht immer, dass man allem zustimmen muss. Natürlich nicht. Und bezogen auf das Thema des Russland-Ukraine-Konfliktes oder Krieges, muss man ja ehrlicherweise sagen, da war für mich klar, ich kannte seine Meinung. Es gibt zwei Dinge, entweder man streitet darüber und wahrscheinlich mit dann auch Ergebnissen, die ich aber nicht haben wollte, sodass klar war, dieses Thema wird einfach ausgeklammert. Ich habe keinerlei Verständnis für Russland, für diesen Angriffskrieg. Und ich teile auch die Vision, dass Russland mindestens im Sinne eines Diktatfriedens nicht gewinnen darf. Da habe ich eine klare Meinung. Ich weiß, dass Gerhard Schröder das anders sieht. Ich respektiere das. Aber da sind unsere Meinungen weit auseinander. Aber ich wollte unser persönliches Verhältnis damit nicht belasten.
Wie blicken Sie denn auf den aktuellen Stand der Dinge? Gerade als jemand, also es muss ja das letzte Thema sein, als jemand, den man als Wirtschaftskapitän mit bezeichnen darf, jemand, der ein Unternehmen stark und groß gemacht hat, in Deutschland geführt hat, blickt jetzt wie auf das, was uns momentan begegnet, politisch, wirtschaftlich?
Ja, es ist natürlich schwierig. Ich kann nur aus meiner wirtschaftlichen Beobachtung eine Meinung bilden. Ob das alles richtig ist, was ich sage, weiß ich ja auch nicht. Aber eins weiß ich natürlich nicht. Wir haben Nullwachstum, sind damit Schlusslicht in der EU, sind aber die stärkste Volkswirtschaft. Das kann schon mal nicht sein. Nullwachstum bedeutet Stagnation. Und Stagnation bedeutet im Ergebnis Wohlstandsrückgang. Das muss man den Menschen auch so ehrlich sagen. Oder wir bekommen die populistischen Antworten, die aus komplexen Fragen einfache Antworten machen. Ich sehe da viele Risiken. Das Zweite ist die Haushaltspolitik. Wir geben in der Zwischenzeit gut 50% des Haushalts für Transfers in Rentensystem, Sozialsysteme und, also in den Sozialbereich, der ja eine hohe Bedeutung hat, unbestritten. Man muss aber wissen, dass dann Geld für Forschung und Entwicklung fehlt, für Investitionen. Marode Infrastruktur ist ja ein Schlagwort, was wir jetzt immer wieder hören. Und eine solche Haushaltsstruktur führt eben weiter in die Stagnation.
Tendenz zur Rezession.
Genau. Ich glaube, die Bevölkerung würde Abnahme vom Wohlstand nicht akzeptieren. Wir kriegen dann ganz andere Fragestellungen, als wir heute haben. Und das müssen wir verhindern. Deshalb ist die Politik gefordert. Das hat Churchill ja schon richtig gesagt. Man sollte die Kuh nicht töten, die man melken will. Ja. Und das ist die Wirtschaft eben. Der Motor des Wohlstandes ist ausschließlich die Wirtschaft, nichts anderes. Das ist halt so. Das kann man beklagen und auch unter vielen anderen Gesichtspunkten diskutieren. Aber die Wirklichkeit ist, wir brauchen eine leistungsstarke, innovative, wettbewerbsfähige Wirtschaft. Das Nächste ist, was man auch noch immer bedenken muss. Unser Wohlstand haben wir zum großen Teil in den letzten Jahrzehnten im Export verdient. Die Globalisierung hat uns die Exportentwicklung ermöglicht. Deshalb müssen wir natürlich auch politisch dafür kämpfen, dass der freie Welthandel, dass der weiter erhalten bleibt und nicht die Abschottung der Systeme, Zölle und das Ganze, was früher auch immer wieder zu Kriegen geführt hat. Das darf nicht kommen. Ich bin ein radikaler Gegner geworden regulierter Märkte. Schafft nur Probleme und Umgehungstatbestände. Das ist einfach so.
Wir sitzen hier, Sie sind 80 Jahre, wir sitzen aber in Ihrem Büro bei Kind in Großburg-Wedel und das muss ja irgendwo hingehen. Sehen Sie einen Ansatz? Ich frage das als einer, der Hoffnung sucht. Ja,
auf jeden Fall müssen wir die Rahmendaten schaffen. Die EU ist für uns Basis heute. Die muss man stärken, die muss man weiterentwickeln. Wir brauchen auch, das zeigt ja jetzt gerade die Entwicklung Ukraine, Russland, die NATO und Europa ist im Moment nicht verteidigungsfähig, weil wir uns ausschließlich auf USA verlassen haben. Da habe ich sogar ein bisschen Verständnis für die Kritik von Herrn Trump, der sagt, ihr habt euren Wohlstand zu unseren Lasten entwickelt. Wir haben die für eure Sicherheit finanziert und ihr habt euch den Wohlstand damit dann wiederum intern finanziert. Wenn wir noch im globalen Wettbewerb eine Rolle spielen wollen, politisch, militärisch und so weiter, dann muss Europa jetzt entwickelt werden, endgültig. China hat 1,3 Milliarden Menschen, Russland hat, sag mal, 150, 170 Millionen. Die EU hätte über 500 Millionen. Das kann doch nicht sein, dass wir keine Rolle spielen. Also müssen wir jetzt endlich die Politiker über ihre Schatten springen und gewisse Felder, wo wir einheitliche Strukturen entwickeln wollen und müssen, damit wir noch eine Bedeutung für die in der Zukunft haben. Sonst sagen uns irgendwann die Chinesen, die Amerikaner, vielleicht auch noch die Russen, was wir zu tun haben. Wenn wir es nicht tun, haben wir verloren. Wir müssen unsere Eigenverantwortung annehmen.
Dann als Letztes nochmal ein Ausblick auf Hannover 96. Wo wollen Sie das alles in 5 oder 10 Jahren sehen?
Erstmal 96 möchte ich am liebsten natürlich in der ersten Liga sehen, aber immer mit Vernunft und Realismus. Aber es ist klar, die zweite Liga, das sage ich ja immer, ist die Einleitung zum wirtschaftlichen Selbstmord. Da kann man nicht sehr effizient sich entwickeln. Deshalb, wir gehören in die erste Liga. Ob diese Mannschaft wettbewerbsfähig ist in der ersten Liga, habe ich mindestens ein kleines Fragezeichen.
Es haben halt andere in den Jahren, ne, die jetzt dann drin geblieben sind, wie Augsburg.
Die haben es gern geschafft. Gut, wir müssen aufsteigen, wir müssen dann eine wettbewerbsfähige Mannschaft haben, wir müssen drin bleiben und dann diesen Prozess, dass wir uns etablieren. Dann kommen natürlich wieder, jetzt sind wir wieder dann bei 50+1 und ähnlichen Fragen. Wir müssen diese 3 oder 4 Klassengesellschaft, die selbst in der ersten Bundesliga ja besteht, ja, Bochum 100 Millionen, sage ich mal, ob stimmt oder nicht, weiß ich jetzt nicht genau, 100 Millionen, Bayern München 7 oder 800 Millionen. Das sind Welten. Nein, wir brauchen auch dann Rahmendaten, die es allen ermöglicht, eine erfolgreiche Entwicklung umzusetzen. Und man muss es so deutlich in Hochdeutschland auch sagen, es geht dann um Geld. Wie wird Kapital den Vereinen zugeführt, damit sie diese Entwicklung dann auch tatsächlich finanzieren können?
Ich wollte ja jetzt zum Ende kommen und dann was Positives, dann wäre, wo wir jetzt über Hannover 96 gesprochen haben, also am besten in den nächsten 10 Jahren in der ersten Liga und da als jemand, der gekommen ist, um zu bleiben, mit Nachhaltigkeit. Und dann Martin Kind in 10 Jahren wieder hier zum Podcast mit dem Kicker.
Ja, gerne. Dann haben wir wieder 10 Jahre hinter uns, dann haben wir wieder viele neue Erkenntnisse gewonnen, was richtig war, was falsch ist. Aber ich bin überzeugt, 96 wird das erfüllen, was wir erwarten.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Ihnen auch. Das war sehr interessant.
Ich habe vielleicht ein bisschen viel geredet, aber okay.
Besten Dank, Martin Kind. Ja,
gerne. Herzlichen Dank.
Kickerherz, der Fußball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.